Herr, wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Und bitte rede du durch dein Wort zu uns. Amen. Liebe Leute, letztes Jahr da war ich in Salzburg und stand in der Chorkrypta des Doms. Und da war eine Ausstellung. An einer Wand hat der Christian Boldanski, der Künstler, 12 skizzenhafte Figuren angebracht. Metallblech, von Kerzen wurden sie angeleuchtet, flackerndes Licht warf Schatten an die Wand. Und an einer anderen Wand, da zog schemenhaft ein totes Engel entlang, zog seine Kreise und dazu, während man in diesem dunklen Raum stand, hörte man immer beständig den Ton, die Zeitansage, es ist 12 Uhr 24 Minuten und 15 Sekunden. Es ist 12 Uhr 24 Minuten und 16 Sekunden und so weiter. Ich sah also vor meinem Auge einen Totentanz, während mir hörbar deutlich gemacht wurde, dass meine Lebenszeit verrinnt. Ich wurde also an den fortdauernden Abriss meines eigenen Lebenshauses erinnert und dann stand dort an der Wand geschrieben, was Christian Boldanski dazu meinte. Er schrieb, ich möchte, dass man hier die Zeit hören und spüren kann. Die Menschen können viel tun, aber sie können nicht gegen die Zeit kämpfen. Gott ist der Herr der Zeit. Und ich wurde an den Abriss meines Lebenshauses erinnert. Erinnert wurde ich daran auch, als ich diesen alten Westernfilm einmal sah. Zwei Revolverhelden trafen sich da in einer Szene und der eine sagt zum anderen, ich dachte, du wärst tot. Da meint der andere schmunzelnd, ich arbeite daran. Und da dachte ich mir wieder, das ist nun mal eine Zustandsbeschreibung für uns Menschen. Wir arbeiten daran, seit unserer Geburt gehen wir auf diesen Punkt zu, dass der Abriss unseres Hauses irgendwann stattfindet, bei den einen früher, bei den anderen später. Dass der Abriss unterschiedlich aussehen kann, ist uns natürlich klar. Der britische Professor Richard Smith erklärte, es gibt im Wesentlichen vier Arten zu sterben. Das erste ist der plötzliche Tod. Umfallen, Tod, aus, das war's. Das zweite, was er aufzählt, ist der langsame Tod durch Demenz. Und die dritte Möglichkeit, sagt er, ist der Auf- und Abtod durch Organversagen. Und als viertes zählt er auf, das ist der Krebstod. Bei Vorträgen fragt der Professor die Menschen im Publikum häufig, wie sie sterben wollen, wenn sie denn wählen könnten. Man kann es fast erraten. Die meisten wählen Nummer 1, der plötzliche Tod. Smith sagt dann aber dem Publikum, das mag für sie okay sein, aber es kann sehr hart sein für die Menschen um sie herum, besonders wenn man eine Beziehung verletzt und ungekittet zurücklässt. Und deshalb, schnallt euch an, ist der Krebstod für ihn die bessere Möglichkeit und erklärt auch warum. Er sagt, man kann sich verabschieden, das eigene Leben reflektieren, Botschaften hinterlassen, vielleicht noch einmal besondere Plätze aufsuchen, liebe, geliebte Lieder hören oder eben auch Gedichte lesen. Und jedem, der sich den plötzlichen Tod wünscht, rät der Wissenschaftler, leben Sie jeden Tag, als ob es Ihr letzter wäre. Und er empfiehlt, man sollte dabei sicherstellen, dass alle Beziehungen in guter Verfassung sind und alle Angelegenheiten geordnet sind, wenn man sich die Nummer 1 wünscht. Und als ich das gehört habe, habe ich mir gesagt, dann sollte man natürlich auch sicherstellen, dass die wichtigste Beziehung, die wichtigste Angelegenheit geklärt ist, dass man auf die Begegnung mit seinem Schöpfer vorbereitet ist, dass diese Beziehung geklärt ist. Angenommen, du wüsstest, dass du nächste Woche sterben würdest. Ich behaupte, jeder von uns würde sich heute genau überlegen, wie er diesen Tag gestaltet. Wir würden vermutlich nicht das Fernsehgerät einschalten, um mal zu gucken, was so kommt. Wir würden vermutlich nicht ziellos im Internet surfen. Wir würden nicht die Zeit totschlagen, denn angesichts des Todes spüren wir urplötzlich, dass die Zeit, die wir zur Verfügung haben, nicht nur verrinnt, sondern unendlich kostbar ist. Und wir fangen dann plötzlich an, wichtige Dinge zu tun, diese schöne Welt zu genießen, Gemeinschaft mit anderen Menschen zu pflegen, wichtige Dinge zu klären, ungekittete Beziehungen in Ordnung zu bringen, und dazu gehört eben, dass Menschen im Frieden mit sich selbst und im Frieden mit Gott leben und dann auch sterben können. Dass wir unser Leben vom Abriss her, vom Ende her bedenken, dass wir klug handeln. Die meisten Menschen wollen aber lieber den Tod verdrängen. Manche leben so, als hätten sie zu Hause noch ein zweites Leben im Koffer, und dieses Köfferchen, das haben sie da im Kleiderschrank versteckt, und wenn das erste Leben zu Ende geht, denken sie sich so, dann kann man das zweite Leben ja aus diesem Koffer rausholen. So leben sie. Aber wir wissen doch ganz genau, eine zweite Chance, die haben wir nicht und die bekommen wir auch nicht. Nach einer niederschmetternden Diagnose hat mancher Patient schon gesagt, damit habe ich aber nicht gerechnet. Die meisten Menschen rechnen nicht damit und rechnen auch nicht mit ihrem Tod. Das Thema wird weggeschoben. Im Gegensatz dazu trifft es bei einem Lottohauptgewinn nur einen von Millionen Spielern, aber jeder, der spielt, der hofft auf das große Los. Aber gleichzeitig müssen wir feststellen, dass bisher jeder Mensch zwischen 70 und 100, fast jeder, der dieses Alter erreicht hat, gestorben ist. Zwischen 70 und 100. Aber man trifft kaum noch jemanden, der damit rechnet. Bei einer Veranstaltung kam eine Frau auf mich zu, völlig irritiert. Sie hatte zu dieser Veranstaltungsreihe einen älteren Herrn, der weit über 70 war, eingeladen. Dann hat ihm auch das Thema verraten. Da ging es auch um dieses Thema, um was wir heute Morgen sprechen. Und da sagte dieser alte Mann, darüber muss ich mir noch keine Gedanken machen. Ja, manchmal sogar bei den Christen den Eindruck, dass Jesus ein richtiges Problem hat, seine Leute, wenn sie alt geworden sind, in den Himmel zu bringen. Wenn der Tod anklopft, dann kommt plötzlich und unerwartet, er kommt immer plötzlich und unerwartet. Und angesichts dieser grauenhaften Tatsachen, dass es für uns alle auf das Lebensende, auf den Friedhof zugeht, gibt es einen, der dir in dein Leben hinein sagt, ich lebe und du sollst auch leben. Das ist Jesus, der Mann aus Nazareth. Wer ewig leben will, sollte sich also an Jesus wenden, an Jesus halten. Und wer sich an Jesus hält, dem kann dann eben folgender Gedanke kommen: Wenn ich einmal sterbe, dann kann ich damit auch gut leben, weil ich mit Jesus lebe. Es gibt da nun viele Menschen, die standesgemäß leben wollen. Sie haben einen bestimmten Stand erreicht, einen Status, und wollen dann auch so leben. Aber ich frage mich, wie sieht es eigentlich mit standesgemäß Sterben aus? Gibt es sowas auch? Wenn wir dann unseren irdischen Abgang machen, wie formulieren wir dann? Da beißt dann der Gärtner ins Gras, der Koch gibt den Löffel ab, den Elektriker trifft der Schlag, der Beamte entschläft sanft, der Schaffner, der liegt in den letzten Zügen, der Zahnarzt hinterlässt eine schmerzliche Lücke, der Gemüsehändler schaut sich die Radieschen von unten an, die Putzfrau kehrt nie wieder, der Anwalt steht vorm jüngsten Gericht und der Autohändler kommt unter die Räder, der Förster geht in die ewigen Jagdgründe und der Optiker schließt für immer die Augen. Ich würde sagen, für den Stand eines Christenmenschen gilt: Der ist für mich gestorben. Der ist für mich gestorben, und gemeint ist Jesus. Und er ist nicht nur gestorben, sondern hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das hat er wahrgemacht. Er ist auferstanden, er lebt, und Jesus erfreut sich heute bester Gesundheit. Er ist immer und überall, auch in dieser Kirche. Und er bringt Menschen in den Himmel, ins ewige Leben, wo es dann auch keinen Abriss mehr gibt. Es gibt da ein gern gesungenes Lied, ich glaube jetzt am 11.11. hat man es auch irgendwo wieder gesungen, da heißt es, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Beim genauen Nachdenken darüber, über diesen Text, kann man nur feststellen, das kannst du eigentlich nur singen, wenn du genügend Alkohol im Blut hast. Dennoch wird die uralte und weltweite Sehnsucht der Menschen deutlich: Wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich in einen Zustand, wo es kein Leid, keine Schmerzen, keinen Tod mehr gibt, wo man keinen Abriss mehr fürchten muss? An Gräbern von lieben Menschen kommt nämlich diese Frage angekrochen, wo sind denn jetzt die Toten? Schunkellieder, die können uns da nicht trösten und auch nicht drüber weghelfen. Der Mensch benimmt sich eigentlich beim Thema Himmel wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und nicht mehr auf die Beine kommt. Er strampelt mit seinen Füßen in Richtung Himmel und kann gegen den Himmel strampeln und bekommt ihn aber nicht zu fassen. Unterschiedlichste Anstrengungen, die werden unternommen, um in den Himmel zu kommen. Religionen, die bieten Tipps, Vorgaben, Opfergaben an, um den Himmel zu erreichen. Das Thema, der Mensch muss sich abstrampeln. Der Käfer auf dem Rücken kann seine Lage nicht ändern, er kann sie aber dann ändern, wenn ich ihm meinen Finger hinstrecke. Dann hat er wieder einen Halt, die Strampelei ist beendet und er kann Richtung Himmel fliegen. Und so ähnlich bietet Gott allen Menschen mit seiner starken und mächtigen Hand von außen Hilfe an. Er hat den Himmel geöffnet, seinen Jesus in unsere Welt reingeschickt, der von der Strampelei und aus der Not erlösen will. An Jesus sollen sich alle klammern, die in den Himmel wollen. Wie es im Himmel sein wird, das können wir nicht sagen. Die Bibel lässt uns nur wie durch so ein Schlüsselloch da hineinschauen, wie das Kind durchs Schlüsselloch in die Weihnachtsstube. Man kann nicht viel erkennen, aber die wichtigsten Sachen wissen wir. Kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen, der Tod wird nicht mehr sein. Jetzt soll es mal darum gehen, und davon erzählt ja die Bibel viel mehr, wie ein Mensch in den Himmel reinkommen kann. Ich möchte von einer Frau erzählen, die heißt Maria Magdalena. In der Bibel steht über sie, und es begab sich danach, dass Jesus durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und die 12, das waren die engsten Mitarbeiter, so Art Studenten, Azubis, waren mit ihm. Dazu einige Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der 7 böse Geister ausgefahren waren. Wir müssen also erstmal feststellen, Maria Magdalena war besessen, sie war ein besetztes Haus, es hat in ihrem Leben eine Hausbesetzung stattgefunden, und wenn das Lebenshaus vom Teufel besetzt ist, dann wird sich Jesus da nicht reinsetzen. Das geht nur, indem man zu Jesus sagt: Werde du Hausherr meines Lebens. Mache du Ordnung in meinem Lebenshaus. Wir müssen also feststellen, Gott ist Hausbesitzer und der Teufel ist Hausbesetzer. Der macht übrigens immer das Lebenshaus kaputt. Und bei Maria Magdalena hat Jesus den Hausbesetzer rausgeschmissen. Und nun ist sie, nachdem Jesus sie befreit hat, eine fröhliche Jesus-Nachfolgerin. Jesus bleibt der Hausherr in ihrem Leben. Und so ungefähr 3 Jahre ist sie mit Jesus, seinen Mitarbeitern, unterwegs. Sie erlebt Wunder, sie hört seine Predigten. Jesus hat die Wahrheit gesagt, und wer die Wahrheit sagt, das wissen wir bis heute, hat wenig Freunde. Dafür hat er eine ganze Menge Feinde. Und die haben es jedenfalls geschafft, dass Jesus nun zum Tode verurteilt wird, dass Jesus, der Mann aus Nazareth, abgerissen wird, an ein Holzkreuz genagelt. Das war, können Historiker heute ausrechnen, am 7. April im Jahre 30. Und dort ist Jesus gestorben zwischen Himmel und Erde, weil er die Menschen auf der Erde mit dem Vater im Himmel in Ordnung bringen will. Und mit Jesus war nun auch für Maria Magdalena die Hoffnung gestorben. Erst hat Jesus sie von den finsteren Mächten befreit, er hat sie besiegt, und nun kommt natürlich die Frage angekrochen: Kommen jetzt die Dämonen, die finsteren Mächte in mein Leben zurück? Zuletzt, da sah man sie noch unterm Kreuz, an dem Jesus starb, aber angesichts des Todes bricht für Maria Magdalena, wie für die meisten Menschen, die Welt zusammen. Wisst ihr, ich bin so dankbar und froh, dass ich als Christ trotz Abriss vom Leben sprechen kann. Denn das, was wir für todsicher halten, das hat Gott damals absolut verunsichert. Denn am 9. April im Jahre 30 zwischen 5 und 6 Uhr ist Maria Magdalena auf dem Weg, nicht zum Frauenfrühstück, sondern zum Friedhof. Und zwar zum Grab ihrer Hoffnung. Sie wollte mit anderen Frauen den Leichnam von Jesus salben. Die Verwesung sollte so lange wie möglich dadurch hinausgezögert werden. Von Kopf bis Fuß war sie auf Trauerfeier eingestellt. Wir merken hier, es gibt bei den Nachfolgern von Jesus nicht den kleinsten Gedanken daran, dass Jesus am Leben sein könnte. Nun gibt es aber eine Überraschung, als Maria Magdalena zum Grab kommt, ist der Stein weg, die Gruft ist offen, sie starrt ins leere Grab. Sie starrt ja schon seit dem Tod von Jesus in die Leere. Und der Grund ist, warum sie in die Leere starrt, weil ihr die Mitte fehlt. Die Mitte wurde ihr weggerissen. Ich hörte von einer Begebenheit während des Zweiten Weltkrieges, da betraten Soldaten eine Kirche nach den Kämpfen um den Ort. Und in dieser Kirche, vieles war kaputt gegangen, da sahen sie auf dem Altar zwei Figuren, die zur Mitte schauten. Aber in der Mitte des Altars stand nichts. Und als sich diese Soldaten weiter umschauten, sahen sie ein Kreuz hinten in der Ecke liegen. Vermutlich durch einen Granatsplitter wurde dieses Kreuz vom Altar weggefegt. Und diese beiden Figuren, die früher auf ihre Mitte, auf das Kreuz geschaut hatten, schauten jetzt in die Leere. Und so geht es vielen Menschen, sie kennen die Mitte nicht, sie starren in die Leere und wollen die Leere in ihrem Leben durch tausende von Anstrengungen ausfüllen, aber sie bekommen es nicht hin. Und genau diese Leere, die empfindet jetzt auch die Maria Magdalena. Der Tod hat ihr die Mitte weggerissen und sie starrt ins leere Grab. Kriegt die Panik, sie rennt zu den Freunden von Jesus, bei zwei heißen Petrus und Johannes, und aufgeregt berichtet sie ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggeholt und wir Frauen wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Wir müssen ja erstmal feststellen, die Gegner von Jesus interessieren sich auch für das Grab. Es wurde ja sogar bewacht. Und dann fragt man sich, wenn die nun die Leiche fortgeschleppt haben und Jesus verscharrt haben wie einen Verbrecher, dann kann die Leiche nicht gesalbt werden, der Schock sitzt tief. Das Einzige, was im Grab noch vorzufinden war, waren Leichentücher. Und da kommt natürlich sofort der Vorwurf angekrochen, Jesus ist gestohlen worden. Da frage ich natürlich, von wem denn? Wenn die Gegner die Leiche geklaut hätten, warum sollten sie Jesus erst auswickeln und dann die Tücher liegen lassen? Und außerdem, als später dann die Christen anfingen, von der Auferstehung von Jesus zu predigen, dass er lebt, hätten doch, wenn die Gegner die Leiche geklaut hätten, die sofort aus dem Keller geholt, auf dem Marktplatz aufgebahrt und damit bewiesen, dass die Christen die größten Spinner sind. Aber die haben sie nicht geklaut. Wer dann? Sagen manche, ja, die engsten Mitarbeiter von Jesus, die mussten doch irgendwie ihre Story vom auferstandenen Jesus verkaufen. Die haben diese Leiche geklaut und versteckt. Wenn die Freunde von Jesus die Leiche geklaut hätten, um die Botschaft der Auferstehung glaubhaft zu machen, dann hätten sie später für diese Botschaft nicht mit ihrem Leben bezahlt. So viele Männer auf einmal, die mit beiden Beinen im Leben stehen, können gar nicht so bekloppt sein, dass sie eine Idee sich ausdenken und dann noch ihr Leben dafür lassen. Fakt ist jedenfalls, das Grab war leer, Jesus war weg und das konnte damals in Jerusalem jeder überprüfen. Maria Magdalena kommt jetzt wieder zum Friedhof zurück und bekommt eine E-Mail, also eine Engelnachricht. An der Stelle, wo es Jesus gelegen hatte, steht hier, sitzen Engel. Und da gibt es Leute, die intensiv die Bibel lesen und sagen, da sieht man mal, was das alles Quatsch ist von der Auferstehung, was da gepredigt wird. Bei dem einen, da steht im Matthäus-Evangelium ein Engel. Bei Lukas mehrere Engel. Bei Johannes steht zwei Engel. Sieht man doch, es ist ein Märchen, ist Betrug. Genau mit diesem Fall hat sich ein Jurist beschäftigt. Er hat ein Beispiel gebracht. Er hat gesagt, wenn bei einem Autounfall alle Beteiligten haargenau das Gleiche berichten, werde ich als Jurist stutzig. Da liegt zu 99% Versicherungsbetrug vor. Erst wenn ich die unterschiedlichen Berichte der Zeugen zusammenfasse, komme ich der Wahrheit näher. Unterschiedliche Berichte sind nämlich ein Beweis für die Echtheit der Überlieferung. Hätten die Freunde von Jesus einen Betrug vorgemacht, hätten die ein Radiergummi genommen und überall nur einen oder überall nur zwei Engel eingetragen. Aber nein, sie haben es so stehen gelassen, die Augenzeugenberichte. Und nun Originalton Bibel weiter. Warum weinst du, fragten die Engel, weil sie meinen Herrn weggenommen haben. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben, antwortete Maria Magdalena. Als Maria sich umdrehte, sah sie Jesus vor sich stehen, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragt er sie. Wen suchst du? Maria hielt Jesus für den Gärtner und fragte deshalb, hast du ihn weggenommen? Dann sag mir doch, wo du ihn hingebracht hast, ich will ihn holen. Maria sagt, sie haben meinen Herrn weggeschafft. Sie sagt noch, Herr, aber sie denkt an eine Leiche. Und einen toten Jesus, den kannst du abschaffen, den kannst du wegschaffen. Sie war so sehr auf Tod eingestellt, dass sie einen lebendigen Jesus nicht mal denken konnte. Die Auferstehung ist nicht, das erkennen wir hier, durch den Glauben der Jesus-Fans erfunden worden. Die Auferstehung hat sich gegen den Unglauben seiner nächsten Nachfolger durchgesetzt. Maria, sagt Jesus nun, und da fuhr sie zusammen und erkannte ihn. Mein Meister, rief sie. Die Maria Magdalena erlebt Missverständnisse hier auf dem Friedhof. Das erste ist, sie denkt, Jesus ist der Gärtner. Da hat sie eigentlich recht, denn Jesus ist der Obergärtner aller Gärtner. Er kann das neue Leben, das ewig hält, in einen Menschen hineinpflanzen. Aber der Friedhofsgärtner, das ist Jesus ganz gewiss nicht. Das zweite Missverständnis, sie denkt, Jesus ist ins Leben zurückgekehrt. Sie meint, Jesus ist so auferstanden, wie er mal seinen Freund Lazarus aus der Grabhöhle rausgeholt hat, der noch ein paar Jahre dazugekriegt hat und irgendwann wieder den Abriss seines Lebens erleben musste. Aber da hat sie sich grundsätzlich getäuscht. Jesus ist doch nicht in unsere Welt zurückgekehrt, er ist ein Vorstoß mit seiner Auferstehung in Gottes neue Welt. Jesus kommt doch nicht ins alte Leben zurück, er hat den Durchbruch in das ewige Leben geschaffen. Da sage ich mir, Gott sei Dank hat die Maria Magdalena sich getäuscht. Ostern ist damals so gewaltig losgegangen, wie sie es sich hätte nie vorstellen können. Die Täuschung von Maria war kein Nachteil, sondern ihr und unser Vorteil. Denn für Christus gibt es kein Zurück. Er hat den Tod immer hinter sich gelassen. Deshalb ist der Glaube an Jesus bis heute auch nicht verwest. Wäre Jesus nicht auferstanden, hätte die Menschheit ihn vergessen, wie alle anderen, die damals gekreuzigt wurden, auch. Man hätte vielleicht sich an ihn noch erinnert, wie an Spartakus und einen Film über ihn gedreht, aber das wäre es auch gewesen. Und an einem Sonntag wie heute würden sich nicht Millionen Menschen weltweit treffen, manche in der Freiheit wie wir, manche im Untergrund, um zu diesem Jesus zu beten. Und wäre Jesus nicht auferstanden, würden nicht Christen heute ihr Leben lassen, weil sie sagen, von diesem Jesus lasse ich nicht. Er ist das Leben. Wisst ihr, man könnte viele Beispiele, zum Beispiel für unsinnige Geldausgaben nennen. Ein treffendes Beispiel ist eine Friedhofsmauer. Das ist eine unsinnige Geldangelegenheit, wenn man eine Friedhofsmauer baut, denn diejenigen, die drin sind, können nicht raus und diejenigen, die draußen sind, wollen nicht rein. Also wozu dann eine Friedhofsmauer? Einer, der im übertragenen Sinne die Friedhofsmauer für sinnlos erklärt hat, das ist Jesus Christus. Er hat mit der Auferstehung den Tod besiegt und seitdem hat die Friedhofsmauer in deinem Leben nicht mehr das letzte Wort, wenn du dich an Jesus hältst. Das letzte Wort hat Jesus. Und wer Jesus hat, der hat das ewige Leben, ein Leben über den Friedhof hinaus. Und genau deshalb verrät uns die Bibel, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, auch über Friedhofsmauern. Jesus ist jedenfalls der Maria Magdalena zuerst erschienen. Das müssen wir heute Morgen auch noch abhandeln. Tut mir leid, auch wenn wir überziehen. Denn wir müssen die Frage stellen, warum einer Frau? Warum hat sich der Auferstandene zuerst einer Frau gezeigt? Wisst ihr, nach jüdischem Recht waren Frauen, die zu biblischen Zeiten nicht mal als Zeugen vor einem Gericht anerkannt. Der jüdische Historiker Flavius Josephus schreibt dazu, das Zeugnis der Frau ist nichts rechtsgültig wegen der Leichtfertigkeit und Dreistigkeit des weiblichen Geschlechts. Also es ist nicht von mir. Das war damals die gängige Meinung. Und eine Frau bei dieser Meinungslage wird jetzt von Gott als Zeuge, als erste Zeugin der Auferstehung eingesetzt. Wenn die Kumpels von Jesus hier einen Betrug vorgehabt hätten, hätten sie nie als ersten Zeugen eine Frau eingesetzt. Denn wer damals eine Frau als Zeuge vorgeführt hat, war nicht anerkannt. Schlecht angesehene Zeugen erfindet man nicht, wenn man andere von etwas überzeugen will. Da hätte was Glaubhafteres hergemusst. Die Auferstehung von Jesus ist überzeugend. Und zwar so überzeugend, dass Menschen sich aufmachen und sagen, ich will mein Leben diesem Jesus anvertrauen. Und das ist nicht nur eine Vertröstung auf die Ewigkeit, sondern es hat Auswirkungen auf mein Leben jetzt und hier. Es gibt nichts auf der Welt, das dein Leben so radikal verändert, auch deinen Alltag, wie die Auferstehung, wie der auferstandene Jesus. Der Glauben an Christus verändert dein Leben vor dem Sterben und du hast Perspektive auf ein Leben nach dem Sterben. Und wenn heute Morgen jemand hier ist in dieser Kirche, der sagt, also ich habe das zwar alles schon in meinem Kopf, ich habe das alles schon oft gehört, aber ich habe diesen Mann aus Nazareth, diesen auferstandenen Jesus, noch nie in mein Lebenshaus gelassen, so wie die Maria Magdalena, dann kann ich dir nur raten, verlass heute Morgen diese Kirche als ein anderer Mensch, nämlich als einer, der mit Jesus unterwegs ist. Ich möchte dich in seinem Namen dazu einladen, das ist der Auftrag der christlichen Prediger, dir die Botschaft zu sagen, dass Jesus dir die Hand ausstreckt durch Kreuz und Auferstehung und dass er deine Antwort erwartet, deinen Handschlag. Aber das kann dir niemand abnehmen, weder ein christlicher Prediger noch deine Eltern, wenn sie vielleicht Christen sind, sondern die Antwort musst du selbst persönlich geben. Und so will ich auch an diesem Morgen heute wie an den vergangenen Abenden eine Möglichkeit anbieten, dass du Antwort geben kannst, indem du jetzt, wenn das nächste Lied gespielt wird, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin, heißt der Titel, von deinem Platz aufstehst und wir treffen uns, so wie es an den Abenden auch war, hier vorn am Kreuz. Und ich biete dir ein Gebet an, das du zu deinem eigenen Gebet machen kannst. Ich spreche es Satz für Satz vor und du sprichst es Satz für Satz nach und sagst damit, Jesus, hier hast du mein Leben, ich will jetzt zu dir gehören. Das Gebet geht so, ich brauche dich, Jesus, ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt, ich habe gegen dich gesündigt, bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Damit weißt du, auf welches Gebet du dich einlässt, wenn du nach vorn kommst. Das ist eine Möglichkeit, die wir anbieten. Es gibt andere, dass du hinterher den Pastor, andere Mitarbeiter ansprichst, dass wir gemeinsam unter vier Augen miteinander beten. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die sagen, das, was ich bisher erkannt habe in meinem Leben, ist nur was geworden, wenn ich sofort umgesetzt habe. Und genau für solche Menschen ist das. Jetzt nach vorn zu kommen zum Kreuz und zu sagen, jawohl, Jesus soll ab jetzt der Hausherr meines Lebens sein und er sorgt dafür, dass die Tür zum Haus im Himmel dann offen steht. Vorbereitet ist die Wohnung im Himmel schon. Du musst nur noch veranlassen, dass dein Namensschild dort angebracht wird. Und das musst du Jesus sagen. Und das geht, indem wir miteinander beten.